Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wir sprechen gleich über das KI-Event von Apple. Nur als kurzer Hinweis, in den ersten Minuten gibt es im Hintergrund so leichte Hintergrundgeräusche. Lasst euch dadurch nicht stören. Ab Minute 12 haben wir da das Fenster zugemacht. Das heißt, ab da sollte es dann eben ganz still sein. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Hier noch der Hinweis auf unsere nächste AI Masterclass am 8. und 9. Juli, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Bei der AI Masterclass lernt ihr die wichtigsten KI-Tools kennen, das heißt Produktivitätstools und Kreativitätstools. Wie macht man Textgenerierung und Businesspläne mit ChatGPT? Wie macht man Datenanalyse mit KI-Tools? Wie erstellt man Präsentationen? Wie erstellt man Avatar-Videos? Wie kann man Bilder erstellen und bearbeiten? Wie kann man Videos erstellen und bearbeiten? Wie kann man eben Podcasts editieren? Wie kann man Musik machen? Wie kann man Soundeffekte kreieren? Und wie kann man KI benutzen für Marketing, für Business Professionals, für Finance-Anwendungen? Also ein ganz breiter Überblick, um euch einfach zu zeigen, wie kann man die Tools am besten nutzen und was sind die wichtigsten Tools. Das Ganze findet live statt, das heißt, es sind zwei Live-Sessions mit mir, jeweils 16 bis 18 Uhr. Ihr bekommt im Vorfeld die Tools zugeschickt, also die Zugangsdaten. Ich zeige euch dann immer, wie man das Ganze richtig promptet und ihr werdet dann eben in Live-Gruppenübungen die Tools dann eben auch aktiv durchspielen, also sehr hands-on und aus meiner Sicht so der beste Ansatz, um KI-Tools zu lernen. Das ist auch erstmal unser letzter Termin, bevor es in die Sommerpause geht. Das heißt, wenn ihr vor dem Sommer nochmal tief ins Thema KI-Tools einsteigen wollt, dann ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit. Und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommt ihr noch 10% auf die Teilnahmegebühren. Auf jeden Fall ein super Training, was mir echt sehr viel Spaß macht und würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Alle Informationen und die Anmeldung findet ihr unter www.theo.net, www.theo.net. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Es ist Mittwochmorgen, es sind mittlerweile ungefähr 36 Stunden vergangen seit dem großen Apple-Event, bei dem es eben diese großen KI-Ankündigungen gab. Also genug Zeit, um das mittlerweile ein bisschen zu analysieren, zu verdauen und auch die Reaktion der Börse zu bewerten. Und darüber sprechen wir immer mit meiner Schwester Tumay. Hey Tumay.
Hey Theo. Ja, ich habe mir jetzt das Keynote angeschaut und da wurden ja wahnsinnig viele Features vorgestellt. Am Anfang war ich total geflasht, was da alles gezeigt wurde. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es ja jetzt gar nicht so viel Neues, oder? Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie du das wahrgenommen hast.
Fangen wir mal mit dem Kontext an. Wir wissen ja, dass ChatGPT mittlerweile seit 18 Monaten diese ganze Welt verändert hat mit KI, dass die ganzen anderen Companies wie Google oder Apple irgendwie zusehen müssen, wie sie da aufholen. Und bei Apple war jetzt die Erwartungshaltung eben riesig, dass man eben gesagt hat, okay, die sind super spät damit dran und jetzt muss dann aber dieser große Wurf gelingen. Und deshalb gab es ja eben schon viel Spekulationen eben vor dem Event der Entwicklerkonferenz, der WWDC. Was wird angekündigt? Gibt es eine Kooperation mit Google, mit OpenAI vielleicht? Und dann eben auch, wie werden die User und eben auch die Anleger reagieren? Also das ist vielleicht so der Rahmen, unter dem wir das Ganze analysieren müssten.
Was genau wurde dann da jetzt vorgestellt? Also der Name Apple Intelligence für das neue System finde ich ja ziemlich genial, um ehrlich zu sein. AI Apple Intelligence, also das schon mal ziemlich clever. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das jetzt keine eigene AI, so wie jetzt ChatGPT, sondern eher etwas draufgesetztes, sowas wie ein Assistent, der über alle Apple-Produkte laufen kann und deine Daten analysieren kann, die du auf deinem iPhone oder MacBook oder iPad hast, oder?
Also es ist jetzt keine einzelne App, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT. Man hatte ja gemunkelt, ob jetzt vielleicht Siri so der Superassistent wird. Ich glaube, dieses neue AI, Apple Intelligence, kann man eher vergleichen mit dem Microsoft Copilot. Das heißt, es ist eben auf Betriebssystemebene integriert und taucht eben in unterschiedlichen Apps auf. Bei Microsoft Copilot ist es ja so, dass du eben auf Windows den Copilot hast, dann hast du innerhalb von Microsoft Outlook dann eben einen Copilot, der dir irgendwie Mails zusammenfassen lassen kann. Dann hast du ja Copilot in Excel drin, in Word, in PowerPoint, um eben Texte zu erstellen, Daten zu analysieren. Und bei Apple Intelligence ist es eben ähnlich, dass es eben im Safari-Browser integriert ist, dass es eben in der Notes-App integriert ist, dass es im E-Mail-System integriert ist, auch in Siri, darüber können wir gleich sprechen. Aber es gibt jetzt eben nicht so diese eine KI-App jetzt von Apple, sondern es ist eben überall integriert im iOS-Betriebssystem, aber eben auch auf iPadOS, also fürs iPad und eben auf macOS.
Also um es mal gleich ein bisschen vorwegzunehmen, die Eigentümer von älteren Apple-Geräten, die können sich jetzt gerade nicht freuen, weil das System ist erst ab iPhone 15 verfügbar oder wie ist das jetzt?
Also prinzipiell ist es ja so, damit KI funktioniert, brauchst du viel Rechenpower und gute KI-Modelle. Ich glaube, das wird auch so heute der Schwerpunkt der Diskussion sein, ne? Was kann Apple eigentlich schon gut, was können sie eben nicht so gut? Aber du brauchst eben eine gewisse Rechenpower. Und da sagt jetzt Apple, okay, erst ab dem iPhone 15 Pro, das heißt nicht mal das iPhone 15 reicht, iPhone 15 Pro und eben diese ganzen MacBooks ab M1, M2, M3 und M4 Prozessor, die können jetzt eben diese neue Apple Intelligence quasi laufen lassen. Und alle anderen, das heißt Macs jetzt mit Intel-Prozessoren, also der älteren Generation von vor ein paar Jahren, aber selbst ein iPhone 14 Pro, was ja erstmal 18 Monate alt ist, die können eben Apple Intelligence nicht nutzen in Zukunft.
Okay, da stellen sich mir natürlich wieder ganz viele Fragen, ob das jetzt irgendwie Marketing ist, um die neuen Geräte zu verkaufen, die ansonsten ja nicht viel Neues zu bieten haben. Aber da können wir später drauf kommen. Sprechen wir doch mal erstmal über die Features. Was kann denn Apple Intelligence oder was wurde denn angekündigt und was ist denn überhaupt neu?
Also man kann eben die Dinge machen, die man vielleicht so auch so erwarten würde. Das heißt, du kannst Texte verfassen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie E-Mails schreibst, dann hilft dir eben das Tool dabei, E-Mails zu generieren. Du kannst eben Texte auch verbessern. Du kannst die markieren und sagen, schreib mir das mal irgendwie um. Schreib mir das mal in einer anderen Tonalität. Eben auch Übersetzungen. Du kannst Bilder generieren, wobei in einem relativ eingeschränkten Umfang. Und du kannst dich jetzt ein bisschen besser mit Siri unterhalten, aber eben auch nicht so gut wie ChatGPT Voice. Das heißt, was wir gleich mal machen können, ist zu diskutieren, okay, was kann Apple und ist es jetzt eigentlich genauso gut oder besser als die vorhandenen Tools, über die wir ja schon die letzten 12 Monate gesprochen haben. Und die KI ist eben, wie gesagt, überall integriert. Das heißt, auch in der Fotos-App. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie deine 1 Million Fotos hast und jetzt irgendwie sagst, okay, ich möchte jetzt irgendwie erkennen, was auf dem Foto drauf ist oder zeig mir mal alle Bilder, die ich in Paris aufgenommen habe, das kann die App dann eben in Zukunft machen. Also die Foto-App kann sie zum Teil auch jetzt schon. Und ich glaube, ein großer Aspekt ist eben noch, dass Apple ja auch deine Kontakte und deinen Kalender kennt. Das heißt, du kannst zum Beispiel solche Sachen fragen wie, wann kommt meine Mutter aus dem Urlaub wieder zurück? Mit welchem Flieger fliegt sie jetzt eigentlich? Und mach mal einen Termin, um meinen Cousin zum Fußball zu bringen oder sowas. Ja? Das heißt, Apple sagt eben, das ist Personal Intelligence. Also jetzt nicht einfach nur, das ist jetzt irgendwie ChatGPT und das weiß irgendwie alles, was, keine Ahnung, bei der Französischen Revolution passiert ist. Das ist für die gar nicht so der Schwerpunkt, sondern eher der Kontext. Wir wissen, was du auf deinem Handy machst. Wir kennen dein Adressbuch. Wir kennen deinen Terminkalender. Und diesen Kontext nutzen wir eben, um halt wirklich nützlich zu sein, wie eben ein persönlicher Assistent.
Okay, da kommen wir natürlich dann zu einer besonders wichtigen Frage, weil du es jetzt auch gerade gesagt hast. Man kennt deine Daten oder dieses System kennt deine Daten, deine Kontakte, deine Termine, deine Fotos und so weiter. Wie sieht es denn mit der Privatsphäre aus? Also das ist ja etwas, was dann viele Menschen verunsichert, wenn sie dann hören, hier gibt's ein super tolles Feature, du hast quasi deinen persönlichen Sekretär, dem du sagen kannst, oh Mist, da ist jetzt ein kurzfristiger Termin morgen dazwischen gekommen. Mein Chef hat mir einen Termin angesetzt, aber der kollidiert mit verschiedenen anderen Sachen. Und in dem Beispiel war eben angeführt, da ist meinetwegen eine Theateraufführung von meiner Tochter. Und dann könnte man diesem persönlichen Sekretär auf deinem iPhone sagen, model das mal bitte um oder wen muss ich jetzt anrufen oder ruf mal XY an oder sag mir, wie mein Terminkalender jetzt aussieht. Aber hier werden diese Daten ja dann nur auf deinem persönlichen Device gespeichert, oder?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass Apple das ganze Thema Privacy natürlich immer sehr stark vermarktet. Also auf der einen Seite glaube ich dran, dass sie wirklich da einen hohen Wert darin sehen, dass du eben diese Privacy hast, dass nicht alle Daten in der Cloud landen. Auf der anderen Seite ist es ja auch ganz klar ein Marketing-Argument, dass sie eben sagen, wir sind eben nicht wie Google und analysieren all deine Daten, sondern wenn du Apple-Geräte kaufst, dann findet es meist eben auf deinem Device statt. Und jetzt ist ja so, dass gerade bei künstlicher Intelligenz du natürlich sehr viel Rechenpower brauchst, um diese ganzen Daten zu analysieren. Und diese Rechenpower, die kann eben auf deinem Device stattfinden oder das kann eben in der Cloud passieren. Und wo das stattfindet, ist theoretisch erstmal egal. Wenn es eben auf deinem Device stattfindet, dann ist es halt in der Regel super schnell, weil du dann halt nicht die Cloud übertragen musst. Das heißt, du hast eben nicht diese Latenz. Es ist eben sicher, es ist privat. Aber es ist eben nicht klar, dass dein Device überhaupt stark genug ist. Weil in der Cloud hast du ja unbegrenzte Rechenkapazitäten. Auf deinem Handy ist es natürlich ein bisschen eingeschränkt. Und das ist eben auch einer der Gründe, weshalb eben Apple sagt, okay, Apple Intelligence mit diesem ganzen On-Device Processing, was ja auch manchmal Edge Computing genannt wird, dafür brauchst du eben einen guten Prozessor, dafür brauchst du eben mal mindestens ein iPhone 15 Pro oder eben die neueren MacBooks. Das heißt, klar möchte Apple gerne neue Hardware verkaufen durch die KI, aber sozusagen deren technisches oder inhaltliches Argument wäre eben zu sagen, hey, damit wir diese ganzen Sachen sicher on-device prozessieren können, brauchst du eben eine gute Hardware.
Okay, also das heißt, wir haben es hier aber mit einer völlig anderen Art von künstlicher Intelligenz zu tun. Das ist mehr oder minder so eine Art sprachgesteuerte, sehr schlaue Suchmaschine, die durch deine ganzen Daten crawlt, ja, also die durchforstet und daraus dann ja dir Informationen liefert und die neu zusammenbaut und dir das einfach irgendwie usergerechter darstellt. Oder wie kann man das sehen? Weil hier geht es ja nicht mehr um generative KI, die jetzt riesige Datenmengen braucht, um irgendwelche krassen Bilder oder Videos zu erzeugen oder durchs Netz zu forsten und die irgendwelche Infos zu holen, sondern das passiert ja alles so auf deinem Gerät.
Da gibt es jetzt verschiedene Dimensionen. Und zwar sagt Apple, es gibt bestimmte Sachen, die kannst du eben direkt auf deinem Gerät machen. Dafür ist dann eben quasi die Software und eben auch die Hardware ausgelegt. Und bei komplexeren Sachen gehst du quasi dann doch in die Cloud raus. Was ist damit gemeint? Wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur einfache Dinge machen möchtest, wie jetzt zum Beispiel deinen Terminkalender verwalten oder ganz, ganz einfache Bilder machen. Also Apple kann Bilder generieren, aber halt irgendwie nur so Comicfiguren oder so Emojis oder sowas, ne? Aber die können jetzt keine krassen Bilder machen, wie jetzt Midjourney oder sowas. Aber Apple sagt im Prinzip, okay, es gibt ein gewisses Set an Dingen, die kannst du auf dem Device machen. Und da haben wir also nicht Large Language Models so gesehen, sondern Small Language Models. Also einfach viel, ja, ich sag mal, kleiner sozusagen vom Umfang her und von den Parametern und so. Und dann sagt Apple, okay, das können wir eben alles auf dem Device machen. Und wenn du doch mal was Komplexeres brauchst, dann gehen wir eben entweder in die Apple Cloud raus oder sogar zu ChatGPT. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in Siri sowas eingibst wie, mach mir mal ein Rezept oder einen Vorschlag für meine Party oder so, dann würde Siri sagen, hey, ChatGPT kann dir das besser beantworten und dann wirst du quasi rausgeleitet werden zu ChatGPT und kannst dann quasi auf die, ja, ich sag mal, auf die Modelle von OpenAI zurückgreifen und auch auf die Cloud-Rechenleistung. Das heißt, auf dem Device selbst, auf dem iPhone, hast du eben den Apple-Chip, der ja recht leistungsstark ist und eben sozusagen kleine Modelle, die eben nur relativ wenig können. Und wenn du dann eben doch mal mehr brauchst, also bessere KI-Modelle und mehr Rechenleistung, dann geht er eben raus in die Cloud. Macht das erstmal so für dich, also inhaltlich Sinn, dass es ein guter Ansatz ist, oder was hältst du davon?
Ja, das macht für mich auf jeden Fall erstmal inhaltlich Sinn. Jetzt rein organisatorisch oder technisch frage ich mich dann hier, ob man da vorgewarnt wird, wenn es dann in die Cloud geht. Ist das eine Schnittstelle oder ist das ein Automatismus? Weiß man da irgendwas drüber?
Also du bekommst dann quasi so eine Meldung von wegen ChatGPT, kann dir da weiterhelfen? Möchtest du das, ja oder nein? Das ist halt so ähnlich, wie wenn jetzt so eine Art, ich sag mal, externer Browser aufgehen würde. Das ist ja manchmal so, ne? Ist ja auch wie wenn du jetzt zum Beispiel in Instagram bist und da irgendwelche Sachen machst. Und wenn du da jetzt einen Link öffnest, dann wird es ja auch nochmal irgendwie angezeigt und dann wird halt irgendwie klar gemacht, okay, du gehst jetzt auf eine externe Webseite. Und so ähnlich ist es eben integriert.
Wie ist das denn genau? Also ist das Apples eigene AI oder ist das jetzt auch basierend auf ChatGPT?
Darüber wurde viel gemunkelt im Vorfeld, weil Apple ja das Thema KI so ein bisschen verschlafen hat. Und dann war aber so die Frage, naja, irgendwie macht es keinen Sinn, dass man sich jetzt eben komplett auf OpenAI eben verlässt und sozusagen das Apple-Betriebssystem sozusagen abhängig macht jetzt von ChatGPT. Und deshalb hat es Apple vielleicht zumindest unter dem Aspekt irgendwie relativ elegant gelöst, dass sie gesagt haben, okay, alles, was sozusagen auf dem Device passiert, alles, was sozusagen ja mit deinen persönlichen Daten zu tun hat und so weiter, das machen wir eben mit unserem kleinen Apple-Modell. Ob das dann so gut ist, ist nochmal eine andere Frage. Und alles, was eben komplexer ist, darauf greifen wir auf ChatGPT zurück oder in Zukunft vielleicht sogar auch auf Gemini. Das heißt, die sagen im Prinzip, also so ähnlich wie du ja auch auf dem iPhone verschiedene Browser installieren könntest, irgendwie neben dem Safari-Browser, irgendwie Google Chrome und so weiter, ist es so ein bisschen analog, dass du sagst, naja, das meiste machst du irgendwie schon mit der eigenen Apple AI, mit quasi deren kleinen KI-Modellen. Und wenn du halt was anderes oder mehr brauchst, dann kannst du eben an externe Anbieter ausweichen, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT oder in Zukunft Google Gemini. Aber sozusagen auf der Betriebssystemebene ist es vermutlich, jetzt die eigene Apple-KI.
Okay, aber das klingt ja auch schon mal ziemlich clever. Also das heißt, Sie bauen quasi diese KI in die Hardware mit ein, also in die eigene Software auf Ihrer eigenen Hardware und halten es sich offen, ob man jetzt dann meinetwegen die ChatGPT-App noch mit nutzen würde oder Bing oder Gemini oder was weiß ich, was da noch für Modelle erscheinen werden oder könnten. Und dann hat man quasi sein iPhone oder sein Apple Device, kann darauf schon relativ viel machen mit den ganzen Apps, die man sowieso schon benutzt, was ich ehrlich gesagt ziemlich clever finde, weil das ist ja das, was man tatsächlich benutzt. Und statt Google, statt irgendwas zu googeln, würde man dann in Zukunft irgendeine externe KI befragen. Also kann man sich das ungefähr so vorstellen?
Genau, und das ist eigentlich ziemlich clever von Apple. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das sozusagen von vornherein die Strategie war oder ob die aus der Not eine Tugend gemacht haben. Das heißt, machen sie es jetzt so, weil sie einfach nicht so gut in KI sind, oder ist es eigentlich ein ziemlich schlauer Plan? Denn wenn man so drüber nachdenkt, hast du auf deinem eigenen Gerät ja relativ wenig Daten, ja? Also klar, du hast deine ganzen E-Mails, deine ganzen Fotos, deinen Kalender und so, aber es ist ja irgendwie ziemlich überschaubar versus alle Daten, die jemals erstellt worden sind im Internet, die ja so zum Beispiel so ein OpenAI irgendwie verarbeiten muss. Das heißt, Apple muss sich gar nicht die Mühe machen, jetzt so ein krasses Modell zu bauen wie jetzt GPT-4, was das jetzt irgendwie alles verarbeiten und analysieren kann, was ja auch sehr, sehr teuer ist. Und gleichzeitig möchte Apple natürlich auch nicht diese negativen Seiten der generativen KI haben, wie zum Beispiel halluzinieren oder sowas, ne? Oder dass irgendwie komische Bilder erstellt werden können, weil dann kann Apple immer sagen, hey, war nicht unser Inhalt, ja? Also wenn du jetzt irgendwie nach irgendwas fragst und dann ist ja der Inhalt irgendwie falsch, dann können sie immer sagen, ja, es war unser externer Anbieter, das war halt Gemini oder ChatGPT und wir kümmern uns quasi nur um deine persönlichen Daten, haben also mit dem anderen Kram nichts zu tun. Und auch beim Thema Bilder generieren, da ist es so, dass du jetzt irgendwie Bilder machen kannst, aber irgendwie nur in drei verschiedenen Stilen. Irgendwie Comic, Emoji und noch irgendwas anderes.
Genmoji heißt das oder ja, so bei denen jetzt, genau, haben sie versucht, da haben sie irgendwie versucht, so ein neues Wort zu generieren für Emojis, die generiert werden, logischerweise, also dem Namen nach.
Genau, und die Bilder, die sehen auch ziemlich albern aus, ja, also echt ziemlich schlecht eigentlich im Vergleich zu jetzt Midjourney oder so. Da habe ich zuerst gedacht, okay, ist eigentlich ziemlich schwach von Apple. Und auf der anderen Seite kannst du dann auch sagen, naja gut, aber dafür kann sich halt Apple diese ganzen, ich sag mal, Kopfschmerzen ersparen, dass dann niemand anfangen kann, mit Apple-Software sozusagen irgendwelche schlimmen Bilder zu generieren. Und dann können sie immer sagen, hey, sowas geht mit unserem System einfach nicht. Wenn du das machen willst, also jetzt nicht nur schlimme Bilder, sondern auch irgendwie andere Bilder, wenn du andere Bilder machen willst als das, was wir dir erlauben, dann nimm halt irgendwie andere Software. Das heißt, ich glaube, das ist irgendwie ziemlich clever von Apple, dass sie halt einerseits sagen, okay, selbst wenn wir wollten, könnten wir gar nicht die ganze KI anbieten. Aber selbst wenn wir könnten, wollen wir vielleicht auch nicht die ganze KI anbieten, sondern manche Sachen, die wollen wir einfach mal anderen überlassen.
Also ich finde das ehrlich gesagt sehr schlau. Ich habe da diese Keynote angeschaut und habe zuerst gedacht, so, ach ja, praktisch, würde ich benutzen. Ja, weil es quasi aufgesetzt ist auf das ganze Apple-Ökosystem und die ganzen Sachen, die ich sowieso schon benutze. Okay, ob ich jetzt Genmojis brauche, ist eine andere Frage, weil ich habe schon Probleme, mich durch die ganzen vorhandenen Emojis durchzuklicken, um das Passende zu finden. Also im Endeffekt benutze ich nach wie vor 5 Smileys, ja. Aber ich weiß ja nicht, wie andere Generationen vielleicht diese Emojis nutzen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass diese, du hast gerade gesagt, etwas albern aussehenden Bilder oder nicht perfekten Bilder vielleicht auch völlig ausreichend sind, ja, für die Kommunikation. Weil darum geht's ja im Endeffekt, um Verbindungen, um Kommunikation. Du schickst ein paar lustige Sachen hin und her und das muss jetzt nicht High-End sein, sondern es reicht vielleicht auch einfach mal so eine Grimasse, die halt aber haargenau passt zu dieser und jener Situation gerade.
Das Entscheidende bei Apple ist ja auch, dass sie eine Consumer Company sind, ja, mit, weiß nicht, 1 Milliarde Menschen, die das eben nutzen. Das heißt, da geht es nicht darum, jetzt zu sagen, okay, kannst du irgendwie Midjourney Prompt Engineering machen oder kannst du irgendwie super komplexe Tabellen erstellen, wie jetzt bei ChatGPT Plus oder so oder Datenanalyse, sondern es geht ja darum, dass jetzt erstmal die Milliarde Menschen, die jetzt halt diese iOS-Geräte nutzen, vielleicht auch irgendwie 50- oder 60-Jährige mit dabei oder eben auch Kinder und Jugendliche, dass die eben ziemlich viel Nutzen davon haben sollen. Und wer dann die Profi-Anwendung braucht, der kann natürlich auch noch andere Software nehmen. Das ist ja Stand heute ja auch schon so, also jetzt auch ohne KI, dass eben iOS eben bestimmte Sachen kann oder die Apple Software. Wenn du was Spezialisiertes brauchst, dann kannst du ja immer noch irgendwie, Microsoft Excel holen oder eben Adobe Photoshop oder so. Von daher glaube ich, dass es tatsächlich ganz clever ist von Apple zu sagen, hey, wir auf der einen Seite haben wir ganz, ganz viele Kunden, wollen aber trotzdem nur spezielle Use Cases anbieten, die A, nützlich sind für die meisten und B, die wir irgendwie auch richtig handeln können. Auch wenn jetzt, sagen wir mal, die KI-Power-User jetzt vielleicht diese Features so ein bisschen vielleicht sogar belächeln würden und sagen würden, ja, geht ja woanders viel, viel besser. Ist auch tatsächlich so. Aber wenn man jetzt daran denkt, dass die halt 1 Milliarde Leute bedienen sollen, dann ist es wahrscheinlich der richtige Ansatz.
Ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das tatsächlich den Absatz von iPhone 15 Pros hochtreiben wird. Wie hat denn die Börse reagiert auf diese ganze, ja, Ankündigung?
Das Spannende war, dass ich mir das Live-Event angeschaut habe und nebenbei auch auf Twitter so die Reaktion verfolgt habe. Und da haben sich ehrlich gesagt die meisten halt eher lustig gemacht, ja, über diese Features. Weil natürlich die Leute, die sich halt so ein Live-Event anschauen und Twitter angucken, das sind natürlich alles so, ich sag mal so Tech-Nerds, die die ganzen Tools natürlich schon kennen. Und die haben dann alle gesagt, hey, Moment mal, ist ja total schlecht und das sieht ja total albern aus und Midjourney ist ja viel besser und der ChatGPT Voice Assistant ist ja viel, viel besser, selbst als die neue Siri, die jetzt gezeigt worden ist. Da hat man sich sogar ja, lustig drüber gemacht, dass das Beste vom ganzen Apple-Event war, dass das iPad jetzt eine Taschenrechner-App bekommt, weil auf dem Handy gibt es ja die Taschenrechner-App und aus irgendeinem Grund gibt es seit 15 Jahren keine Taschenrechner-App auf dem iPad.
Okay.
Jetzt kam die raus und da hat man sich schon drüber lustig gemacht, okay, Apples AI-Push ist jetzt quasi diese Taschenrechner-App. Und das heißt, die erste Reaktion, ich sag mal, von den Nerds, die war ziemlich verhalten und der Aktienkurs ist dann auch erstmal so 2% nach unten gegangen, ja. Da hat man sich auch so gefragt, naja gut, also irgendwie war es jetzt nicht so der große Wurf. Und wenn du mich am Tag danach gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, eher enttäuschend. Und jetzt, nach dem, was wir besprochen haben, denke ich irgendwie auch, okay, das ist jetzt vielleicht nicht irgendwie so High-End AI, aber vielleicht genau der richtige Ansatz, auch mit diesem ganzen Privacy und so, um eben jetzt 1 Milliarde User vielleicht gut zu bedienen. Und dann kam sozusagen mit etwas Verzögerung dann auch die Börsenreaktion. Und zwar ist der Apple-Aktienkurs gestern um 7,5% gestiegen. Und 7,5% bei einer Company wie Apple, das ist halt unglaublich. Das sind halt absolut gesehen 200 Milliarden Dollar. Also fast so eine Größe wie Netflix. Ja? Das heißt, die sind gestern um einen Netflix gewachsen. Unglaublicher Anstieg. Und damit hat Apple zumindest kurzfristig Nvidia wieder überholt als zweitwertvollste Company und ist auch fast wieder an Microsoft dran. Das heißt, obwohl aus meiner Sicht jetzt die Präsentation jetzt gar nicht so toll war, haben sie trotzdem das Narrativ total wieder für sich geändert. Und die Börse reagiert zumindest ja in den ersten Tagen sehr, sehr gut drauf und hat Apple sozusagen jetzt einiges wieder, ich sag mal, verziehen, was sie vielleicht in den letzten 18 Monaten zu langsam gemacht haben.
Ja, also da bin ich auf jeden Fall nicht traurig, dass ich noch einige Apple-Aktien gehalten habe und nicht verkauft habe. Bin auch gespannt, wie das dann weitergeht, weil so wie ich das wahrgenommen habe, war das eben genau das. Also für die Power-User oder für Leute, die jetzt wirklich krasse Videos oder Fotos oder sowas generieren wollen, gibt es natürlich viel, viel bessere Tools. Aber so als aufgesetzter, schlauer Assistent auf deinem iPhone, ja, finde ich das ganze Ding eigentlich echt ziemlich praktisch. Also du kannst dem ja alles sagen. Es ist wie eine sehr, sehr gepimpte Siri, der du halt einfach ja in natürlicher Sprache sagen kannst, ich brauche jetzt alle Fotos von der Oma und den Enkeln bitte, mach mir daraus ein schönes Video und versehe das noch mit, keine Ahnung, Musikstück XYZ, so ungefähr. Und dann macht das System für dich von alleine. Und das konntest du natürlich vorher auch, aber das musstest du ja dann alles irgendwie in der Foto-App raussuchen, dann erstmal auf Personen gehen, dann die Fotos raussuchen, dann noch ein Filmchen zusammenstellen lassen. Das habe ich bis jetzt übrigens immer noch nicht gefunden, wie man einen Rückblick nur aus bestimmten Personen erstellt. Ja. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, könntest du einfach dieser neuen Siri, nenne ich es jetzt einfach mal, oder dieser Apple Intelligence einfach sagen. Und das heißt, was du eben vorhin auch schon gesagt hast, auch Opa und Oma könnten das mit ihrem iPhone selbst machen. Und das ist ja mal wirklich ein großer Wurf.
Dieses On-Device-Processing, dieses Edge-Computing hat noch weitere Vorteile. Und zwar funktioniert das Ganze eben auch ohne Internetanbindung. Ja? Das heißt, du musst halt nicht ständig mit dem Internet verbunden sein und nicht so viel Geld für deinen Datentarif zum Beispiel ausgeben, um jetzt zum Beispiel diese Sachen zu generieren. es müssen eben auch nicht die ganze Zeit Sachen hin und her geschickt werden. Das ist vielleicht auch ein bisschen günstiger, denn du hast ja eh schon für dein teures iPhone bezahlt. Und wenn das jetzt eben zumindest einen Teil des Processings machen kann, dann musst du jetzt nicht vielleicht noch voll viel Geld zahlen an Midjourney, damit die wiederum ihre Serverkosten oder ihre Nvidia-GPUs eben bezahlen können, weil du zumindest die einfache Bildbearbeitung vielleicht schon direkt auf deinem iPhone machen kannst, auf deinem eigenen Prozessor. Du hast tendenziell natürlich auch weniger Stromverbrauch und es ist auch ein bisschen nachhaltiger, wenn du halt auf deinem Device die Sachen machen kannst, als wenn halt alles die ganze Zeit sozusagen hin und her geschickt wird auf der ganzen Welt und jetzt überall auf der Welt jetzt irgendwie Datacenter gebaut werden müssen. Denn selbst wenn jetzt sozusagen die Sachen, die die Apple-User jetzt vielleicht machen mit AI, nicht jetzt mega komplex wären, es sind halt irgendwie doch 1 Milliarde Menschen. Und wenn jetzt halt 1 Milliarde Menschen jetzt den ganzen Tag jetzt irgendwie auch kleine Sachen machen, sich die E-Mails zusammenfassen lassen, kleine Bilder erstellen, ihre Termine managen und so weiter, wenn du jetzt sagst, 1 Milliarde Menschen machen das und es muss irgendwie alles in die Cloud geschickt werden, dann verursacht das natürlich wahnsinnige Kosten und ist natürlich jetzt auch von der Nachhaltigkeit nicht so gut. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe jetzt eh schon ein 1.000-Euro-Handy, dann kann doch mein 1.000-Euro-Handy noch ein bisschen was für mich arbeiten. Das macht dann eben total viel Sinn und spielt natürlich auch die Stärke von Apple aus, weil die Apple-Handys, die sind einfach in der Regel von der Hardware her viel, viel besser als jetzt irgendwie Android-Handys. Also es ist halt einfach so. Also klar verlangt Apple auch viel Geld wegen der Marke und so weiter, aber tatsächlich war die Hardware, egal ob jetzt irgendwie MacBooks oder auch iPhones, schon immer sehr stark auf das Thema, ich sag mal, Edge-Computing und On-Device-Processing ausgerichtet, auch in gewisser Weise auf AI. Und von daher hat Apple da einen ziemlich großen Vorteil. Und wenn du dir jetzt so ein, ich meine, selbst ein iPhone 14 kann das ja offenbar nicht machen, weil es eben nicht genug Arbeitsspeicher hat. Du brauchst offenbar mindestens 8 GB RAM und das hat eben nur das iPhone 15 Pro. Das heißt, es gibt jetzt eben, weiß nicht, 90% der iPhones, die das halt leider noch nicht können, die dann vielleicht upgraden sollen. Aber ich würde mal sagen, dass vielleicht 98% der Android-Phones das halt überhaupt nicht können. Und da könntest du so einen Privacy- und Edge-Computing-Ansatz gar nicht fahren, sondern dann musst du eben über die Cloud gehen mit all den Vor- und Nachteilen.
Das ist auch ein super spannender Punkt, den du gerade genannt hast. Also das ist ja gerade auch für Eltern extrem attraktiv in puncto Sicherheit, wenn du eben alle möglichen coolen Sachen machen kannst auf diesem Handy mit Videos, mit Fotos, ein bisschen generieren, ein bisschen zusammenschneiden lassen, relativ einfach zu bedienen, aber ohne Zugang zum Internet. Ja, und auch, dass keine Sachen hin und her geschickt werden und so, das ist ja für Eltern auch ein relevanter Punkt, dass sie das Device dann ihren Kindern einfach unbesorgter geben können, oder?
Ja, definitiv. Also genau, also ich glaube so Privacy, also ich muss ehrlich gesagt sagen, mir kommt es immer auf die Performance primär an und ich bin da vielleicht eher so ein bisschen, ja, locker, sagen wir mal, was jetzt irgendwie Cloud-Dienste angeht, weil ich irgendwie OpenAI und Microsoft und auch Google und so weiter schon halbwegs vertraue. Aber es geht auch einfach um die Verfügbarkeit von den Diensten. Und ab und zu ist ja ChatGPT ja auch mal gerne mal down für ein paar Stunden und dann liegt ja einfach alles brach und keiner kann mehr arbeiten. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie darauf angewiesen, um einen Termin zu erstellen, dass ich irgendwie mit dem Internet verbunden bin, mit der Cloud, das ist ja irgendwie ziemlich dämlich. Also ich glaube, es gibt prinzipiell wahrscheinlich Sachen, die willst du eigentlich immer auf dem Device haben. Ist ja so ähnlich wie Face ID. Also Face ID auf dem iPhone, was es ja schon seit irgendwie 10 Jahren gibt, das ist ja auch KI, dein Gesicht muss ja erkannt werden. Aber wenn du das jetzt zum Beispiel in die Cloud auslagern würdest, dann könntest du halt dein Handy nicht mehr bedienen, wenn es halt kein Internet gibt. Es wäre viel
oder
langsamer.
Oder wenn du keinen Empfang hast, in irgendeinem Funkloch bist oder sowas. Beim Zugfahren passiert das ja immer wieder. Und dann könntest du plötzlich nicht mehr in dein Handy. Das wäre extrem blöd.
Genau, oder es gibt eine Latenz, dann dauert es irgendwie 3 Sekunden oder so, würde dich total nerven. Und für diejenigen, die da Bedenken haben, dein biometrischer Gesichtsabdruck, der würde halt in der Cloud irgendwie landen und könnte theoretisch gehackt werden. Kann nicht passieren, wenn sozusagen halt deine Face-ID nur eben auf dem Device eben stattfindet. Von daher glaube ich, dass es da insgesamt, auch unabhängig von Apple, jetzt einen riesigen Trend geben wird zu mehr Edge-Computing, dass du eben sagst, okay, wir machen einfach immer mehr mit KI, dafür brauchen wir eine bessere Hardware, wir wollen nicht alles in der Cloud machen. Von daher gehe ich davon aus, dass alle Handyhersteller, egal ob Android oder Apple, dass alle Laptop-Hersteller, egal ob jetzt Apple oder Dell oder Huawei und so weiter, dass die natürlich jetzt auch noch viel mehr Rechenpower in ihre PCs stecken werden. Einerseits, weil sie natürlich gerne Geld verdienen wollen mit dem nächsten Upgrade-Cycle und auf der anderen Seite, weil es eben auch inhaltlich und technisch gerechtfertigt ist.
Kurz zum Abschluss, weil der Name noch überhaupt nicht gefallen ist. Sind das dann wieder Nvidia-Chips, die dann in die ganzen Peripheriegeräte reinkommen müssen?
Leider nicht, ja. Leider nicht. Also tatsächlich könnte man sagen, dass Nvidia, ich würde nicht sagen, ein Verlierer ist von dieser Apple Keynote, aber zumindest kein Gewinner, ja. Weil ganz klar, Nvidia hat seine Stärke in diesen riesigen Datacentern und mit diesen riesigen Large Language Models. Das heißt, alles, was von der Cloud weggeht und alles, was halt eher auf kleinere Models geht, hat jetzt erstmal nichts mit dem Nvidia-Business zu tun. Und klar, es gibt ja die Gaming-Grafikkarten von Nvidia, aber die sind ja bei Apple gar nicht integriert. Also Apple hat ja seine eigenen Chips, den M1, M2, M3, M4, den A16, A17 und so weiter. Das sind ja sogenannte Systems on a Chip. Also, da hat ja Apple bewusst vor ein paar Jahren gesagt, wir wollen keine fremden Chips mehr haben von Intel und AMD und so. Nvidia-Grafikkarten haben sie eh noch nie genutzt, sonst sind halt ihre eigenen Chips. Das heißt, nehmen wir mal an, diese Milliarden von Apple-Usern, die produzieren jetzt ein AI-Rechenvolumen von X. Ja? Dann könnte theoretisch irgendwie X bei Nvidia stattfinden, wenn man sozusagen auf diesen Cloud-Ansatz setzen würde. Aber da das eben alles sozusagen jetzt on-device stattfindet, oder das meiste davon, landet davon eben fast gar nichts bei Nvidia. Und das ist zumindest jetzt zumindest ein Punkt, den man sich vielleicht auch bei Nvidia als Aktionär vielleicht nochmal überlegen sollte, wenn es jetzt so wäre, dass es vielleicht in Zukunft jeder so macht mit ganz viel Edge Computing, dann wäre das jetzt nicht wie das Ende von Nvidia, aber dann ist halt zumindest ein ziemlich spannender Markt, relativ unabhängig von Nvidia.
Total spannend. Also das heißt, das wären dann lauter, ja, kleine, unabhängige KIs, die dann auf den Geräten leben, sozusagen. Und man würde nicht mehr immer den großen Bruder fragen. Dafür weiß jede einzelne KI nichts voneinander. Gut, da gibt's dann vielleicht auch wieder irgendwann Schnittstellen und Möglichkeiten, untereinander zu kommunizieren, dass du quasi eine Familienfreigabe hast für 5 Geräte oder so und die wissen dann alles voneinander und so weiter. Gibt's ja jetzt auch schon Kalenderfreigaben und so. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da dann noch einiges passiert und jetzt so eine Art Unabhängigkeitsbewegung passiert, dass jetzt so lauter kleine KIs entstehen. Super spannend auf jeden Fall und auf jeden Fall ein Thema, was sich lohnt, weiter zu verfolgen.
Genau, und auch deshalb glaube ich vielleicht als Fazit, immer wenn wir davon sprechen, ja, irgendwie Apple verschläft was, Google verschläft was und so weiter, das ist auch alles immer richtig. Ich glaube nach wie vor, dass Apple und Google jetzt nicht irgendwie an der Speerspitze von KI stehen. In Summe muss man aber sagen, dass diese Super 6 einfach alles gigantisch große Unternehmen sind, ja. Und auch wenn temporär dann mal irgendwie, weiß nicht, Instagram irgendwie schlechter ist als TikTok oder meinetwegen, Google KI schlechter ist als ChatGPT und so weiter, ja. Das ist dann auch richtig, punktuell gesehen. Aber diese Companies sind einfach so riesig, haben so viel Geld, haben so viele Kunden. Um die muss man sich im Big Picture jetzt keine Sorgen machen. Apple war jetzt dieses Jahr keine besonders tolle Aktie. Die war ja sogar schon 10% im Minus. Jetzt ist sie aber selbst nach diesem Anstieg jetzt auch nur 10% im Plus für dieses Jahr. Und Nvidia ist ja 150% im Plus. Das heißt, Nvidia war jetzt zum Beispiel die letzten 6 Monate die deutlich bessere Aktie, wird sie vielleicht auch für die nächsten Monate noch sein. Aber ich glaube, wenn du einfach jetzt diversifiziert investierst und sagst, ich habe mir eigentlich gar keine Lust mehr, jetzt konkret Gedanken drüber zu machen, ob jetzt irgendwie TikTok besser ist als Instagram oder irgendwie OpenAI besser als irgendwie Google AI, dann investierst du einfach in diese Super 6 und hast dann immer noch eine super Performance, glaube ich. Und das zeigt jetzt auch wieder dieses Apple-Beispiel, dass die vielleicht zwischendurch mal Schwächen haben, aber ich glaube, insgesamt einfach gut aufgestellt sind und man die jetzt nicht unbedingt tot sagen oder tot schreiben muss.
Ja, auf jeden Fall super spannende Folge. Überraschend, dass wir mal wieder über Apple reden, so schnell. Und ja, also ich fand es trotzdem super spannend, obwohl Apple jetzt nicht viel gemacht hat. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Bis dann. Ciao.
Bis dann, Theo. Tschüss.